Wenn man jeder hat sicher schon das Weltall gesehen, wie es aussieht von weit weg. Ich habe noch nie ein Federli gesehen an der Erdkugel, wo in der Weltall so hängen tut. Die Sonne wie alles andere, es ist einfach die Lose. Und irgendeiner hebt die Hand über dem. Und das kann ja nur Jesus Christus mit dem Vater sein. Da müssen wir nicht weiter schauen und Technik fragen. Es ist einfach so. Ja, Herr himmlischer Vater, ich danke dir für die Kraft, für die Güte, die du uns immer wieder gibst. Und das Wort, das du über den Heiligen Geist uns schenkst. Ich danke dir aber auch für die Kraft, die der Steffen bekommen darf, um das Wort zusammenstellen. Und wir dürfen aufnehmen durch dich, dass wir weitergehen können im Leben. Ich danke dir dafür. Amen.
Deborah hat das schon erwähnt, wir sind mit dem Buch Esther unterwegs. Und bevor wir die Kapitel 7 und 8 betrachten, möchte ich kurz zusammenfassen, wo wir am letzten Sonntag mit Peter angekommen sind. Im Kapitel 5 haben wir erfahren, dass Esther vor dem König erschienen ist. Als der König sie fragt, was ihre Bitte ist, antwortet sie, dass sie den König und seinen obersten Beamten Haman für ein Essen einladen möchte. Haman freut sich auf diese Einladung. Als sich aber den Cousin von Esther, Mordechai, nicht vor ihm verbeugt, plant er seine Ermordung. Nun zum Kapitel 6. König Xerxes findet den Schlaf nicht, deshalb wird ihm aus den Chroniken vorgelesen. Und es ist genau die Stelle, wo notiert ist, dass Mordechai einen Mordkomplott gegen den König verhindert hat. Und Mordechai wurde nie belohnt dafür. Der König fragt daraufhin Haman, wie man einen Mann in seinem Reich ehren kann. Als stolzer Mann denkt Haman, dass der König ihn meint, und er schlägt vor, mein Sohn ihm ein königliches Gewand geben, ihn auf ein Pferd des Königs setzen, einen königlichen Schmuck auf seinen Kopf legen und ihn so durch die Stadt führen. Dann befiehlt der König, dass Haman Mordechai auf diese Art und Weise ehren soll. Und das Kapitel 6 schließt damit, dass Haman nach Hause geht und seiner Familie erzählt, was geschehen ist. Seine Berater und seine Frau geben Haman eine krasse Antwort, die prophetisch ist. Wenn Mordechai, der Mann, der dich zu Fall gebracht hat, ein Jude ist, wirst du nichts gegen ihn ausrichten können. Ja, du wirst vollständig durch ihn zu Fall kommen. Ich werde noch später auf diese Aussage zu sprechen kommen. Nun kommen wir zu Kapitel 7 und 8. Im Kapitel 7 lädt Esther den König und Haman ein zweites Mal zum Essen ein. Wie beim ersten Essen fragt der König Esther noch einmal, was sie sich wünscht. Wieder ist er bereit, Esther die Hälfte seines Königreichs zu geben. Und erst jetzt, offenbar Esther, dass sie Jüdin ist. Und ihr Volk soll durch den königlichen Erlass ausgerottet werden. So, Esther bittet den König, ihr eigenes Leben und das Leben ihres Volkes zu verschonen. Als der König hört, dass Amman hinter diesem teuflischen Plan steht, ordnet der König an, dass Amman sofort hingerichtet werden soll. Und zwar an dem Galgen, den Amman für Morderei vorbereitet hatte. Soweit das Kapitel 7, nun kommen wir zum Kapitel 8. Wir lesen in den drei ersten Versen, wie die Würde und die Ehre von Morderei und Esther wiederhergestellt werden. Esther bekommt das Haus und den Besitz von Amman. Der König gibt Morderei seinen Siegelring. Aber der Erlass, dass die Juden im ganzen persischen Reich ausgerottet werden sollen, bleibt bestehen. Und da kein Erlass oder Gesetz der Meder und Perser widerrufen werden kann, ordnet der König an, dass ein neues Gesetz erlassen werde. Esther und Mordechai können diese Schrift mit dem königlichen Siegelring verfassen, so wie sie es für gut halten. So wie sie es für gut halten. Und das zeigt die enorme Gunst und das Vertrauen von König Xerxes in Mordechai und Esther. Die Schreiber des Königs werden sofort einberufen, um das Gesetz in den verschiedenen Sprachen des Landes zu verfassen. Das Gesetz ermöglicht es den Juden, sich zu verteidigen. Und wir lesen jetzt, was daraufhin geschah. Im Vers 15, so Mordechai, verließ den König in königlichen Gewändern, in blauen Purpur und weißen Leinen und mit einer großen goldenen Krone und einem Mantel aus weißen Leinen und roten Purpur. Die Stadt Susa jauchzte und war fröhlich. Und Vers 16 und 17, für die Juden aber war Licht und Freude, Frohlocken und Ehre gekommen. Und in allen Provinzen und in allen Städten, wohin das Wort und Gebot des Königs gelangte, da war Freude und Frohlocken unter den Juden, Gastmahl und Festtag. Eindrücklich ist die Tatsache, dass das jüdische Volk keine Rache übt. Sie bringen nur die Männer um, die sie eingreifen. So die Juden waren nicht proaktiv. Sie haben sich nur verteidigt. Welche Prinzipien lernen wir aus den Kapiteln 7 und 8 vom Buch Esther? Zuerst einmal, Gott ist souverän. Seine Hand sehen wir wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte. Peter hat das schon am letzten Sonntag erwähnt. Und hier möchte ich den Psalm 33, die Verse 10 und 11 zeigen. Der Herr macht den Ratschluss der Reiden zunichte. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Im März 2025 wurde in der Zeitung Nachrichten Israel ein Artikel über Esther geschrieben. Und ich lese einige Zeilen aus diesem Artikel. Der Allmächtige und Allwissende ist seinen Feinden immer überlegen, auch wenn es manchmal anders erscheint. Der Herr muss nicht nachträglich reagieren. Er hat jede Situation unter Kontrolle, bevor sie eintritt. Ihn kann nichts überraschen. Gott handelt lange, bevor seine Feinde überhaupt agieren. Als Alexander vor 2 Wochen die Kapitel 3 und 4 mit uns betrachtet hat, habe ich am Anfang viele Notizen gemacht. Und dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Im Kapitel 3 lesen wir vom Aufstieg Amans und von seinem Mordplan gegen die Juden. In Kapitel 5 geht es um einen weiteren Mordplan, und zwar gegen Mordechai. Aber diese Mordpläne richten sich am Schluss gegen Aman selbst. Kapitel 7. Eine zweite Beobachtung: Im Kapitel 4 fordert Mordechai Esther auf, sich für die Rettung der Juden einzusetzen. Kapitel 4. Im Kapitel 6 wird Mordechai selbst von seinem Feind auf eine ganz besondere Weise geehrt. Und der neue Erlass im Kapitel 8 wird zugunsten der Juden erwirkt. Wir sehen, Ungerechtigkeit und das Böse werden besiegt. Und das Gute und die Gerechtigkeit triumphieren. Im ganzen Buch Esther sehen wir einen Kampf zwischen Gut und Böse. Es ist ein Kampf, ein geistlicher Kampf, und diese Tatsache möchte ich nun ein wenig vertiefen. Als Erinnerung, die Geschichte von Esther spielt nicht in Israel, sondern am Hof des persischen Königs Xerxes. Das Volk Israel wurde ca. 100 Jahre dorthin verschleppt. Und das persische Reich umfasste laut Historikern rund 50 Millionen Einwohner. 50 Millionen Einwohner. Wenn man davon ausgeht, dass rund 750.000 Juden im persischen Reich lebten, würde das einem Anteil von 0,015% der ganzen Bevölkerung entsprechen. 0,015%. So eine absolute Minderheit. Aber Haman will genau diese Minderheit, dieses Volk vernichten. Und wir erfahren im Kapitel 3, dass Haman ein Agagiter war. Agag war König von Amalek. Das lesen wir in 4. Mose, Kapitel 21. Und wir lesen in 2. Mose, Kapitel 17, wie das Volk Israel gegen die Amalekiter gekämpft. Und vielleicht kennst du diese Geschichte. Es ist dieser Kampf, wo Mose die Hände hochhebt. Und wenn Mose seine Hände hochhebt, gewinnt Israel. Wenn nicht, verlieren sie. Und es gibt noch weitere Stellen mit den Amalekitern. So, Haman war ein Nachfahre der Amalekiter. Im biblischen Lexikon lesen wir Folgendes über diesem Volk. In der biblischen Geschichte traten die Amalekiter als hartnäckige Gegner Israels auf. Kurz nach dem Auszug aus Ägypten überfielen sie die Nachzügler des Volkes und wurden von Josua bei Rephidim geschlagen. Sie erwiesen sich wiederholt als Unterdrücker Israels, waren Sünder und fürchteten Gott nicht. Ihre Feindseligkeiten waren grausam und hinterhältig. Sie griffen die Schwachen an, zerstörten Ernten und brannten Städte nieder. Die Amalekiter werden im Deuteronomium, 5. Mose, als die Erzfeinde unter Israels Nachbarvölker dargestellt und als exemplarisch feindliche Macht gegen Gottes Volk verstanden. Ihre Geschichte in der Bibel verkörpert den anhaltenden Kampf zwischen dem Volk Gottes und seinen Widersachern. Hier erfahren wir mehr über den Hintergrund von Hamans Hass auf Gottes Volk. Schon seine Vorfahren waren Feinde von Israel. Und hier komme ich auf die Aussage von Hamans Frau und seinen Beratern zurück. Wenn Mordechai, der Mann, der dich zu Fall gebracht hat, ein Jude ist, wirst du nichts gegen ihn ausrichten können. Ja, du wirst vollständig durch ihn zu Fall kommen. Vollständig. So, es ist nicht möglich, etwas gegen Gottes Volk auszurichten. Wer dies versucht, wird schlussendlich zu Fall kommen. Zacharia, das schon prophezeit 100 Jahre vor der Geschichte von Esther, um seine Macht und Herrlichkeit zu zeigen, hat mich der Herr, der allmächtige Gott, zu den Völkern gesandt, die euch ausgeplündert haben. Er sagt, wer sich an euch Israeliten vergreift, der verletzt, was mir am kostbarsten ist. Wörtlich gesagt, der tastet meinen Augapfel an. Darum erhebe ich jetzt meine Hand und schlage eure Feinde nieder. Bisher musstet ihr ihnen als Sklaven dienen, doch dann werdet sie ausplündern. Und ich mache nun einen großen Sprung vom Prophet Zacharia zur aktuellen Weltgeschichte. Und jetzt bitte euch zum Prüfen. Das persische Reich existiert nicht mehr. Aber der Ort, wo die Geschichte von Esther passierte, ist der aktuelle Iran. Während vielen Jahren lebten Israel und Iran im Frieden. Während der Schah Reza regierte, war Iran der zweite Staat und Klammer auf nach der Türkei, der das Land Israel offiziell als Staat anerkannte. Zweites Land Iran. Das war im Jahr 1950. Da kam es 1979 zur Revolution, Der Ayatollah Ruhollah Khomeini stürzte die Regierung und errichtete einen islamischen Staat. Und seit diesem Moment ist es das erklärte Ziel des Iran, Israel zu vernichten. Weltkarte. Wir haben hier links Israel, rechts Iran. So, sie haben keine gemeinsame Grenze. Sie liegen mehr als 1500 Kilometer voneinander entfernt. Links Israel, rechts Iran. Es ist, als ob uns Moldawien auslöschen wollte. Links unten Schweiz, links unten, rechts unten Moldawien. Auf dem Hintergrund von Burester wird sichtbar, dass die islamische Führung vom gleichen Hass wie Haman erfüllt ist. Und hier ist es zentral, dass wir das, was im Nahen Osten momentan geschieht, auch geistlich verstehen. Am 28. Februar, während der Purim-Feiertage, wurde der Ayatollah Ali Khomeini, so Sohn von Ruhollah, getötet. Jahrelang wollte die Islamische Republik von Iran Israel vernichten. Warum? Und hier kommen wir zu einer wichtigen Lektion. Ende 2025 haben wir in einer Predigtserie zusammen die Wiederkunft Jesu betrachtet. Neben dem Koran gibt es weitere Schriften im Islam, die Hadithe. In 4000 von diesen Hadithen erfahren wir, dass die Muslime, wie wir Christen, einen Erlöser erwarten. Es ist der Mahdi. Vielleicht kannst du dich erinnern, als Cyril bei uns war, er hat auch diesen Mahdi erwähnt. Der Mahdi wird ein Nachkomme von Mohammed sein und als letzter Imam wird er Gerechtigkeit. Der Mahdi wird die Gerechtigkeit und die reine muslimische Religion wiederherstellen. Weiter glauben Muslime, ein Antichrist wird erscheinen. Dieser Antichrist wird von ihrer Version von Jesus, Isa, getötet werden. Dann kommen die letzten großen Zeichen des Weltuntergangs, Gog und Magog, die Sonne, die im Westen aufgeht, das Erscheinen des Tieres und so weiter. Danach werden die Posaunen der Auferstehung ertönen und ihr Gott, Allah, wird kommen, um über die Toten zu richten. Und dieser Mahdi wird das Paradies auf Erden errichten. Bemerkt ihr es? Viele dieser Elemente kennen wir aus der Bibel. Aber das habe ich schon im letzten Januar gesagt. Die islamische Tradition ist eine Verfälschung. Das möchte ich noch einmal heute betonen. In einem dieser Hadith lesen wir Folgendes. Die letzte Stunde wird nicht kommen, bevor die Muslime nicht gegen die Juden kämpfen und die Muslime sie töten. Darum sind sie so dankbar, dass alle Juden sich langsam in Israel versammeln. Es ist einfacher zu töten, nur ein Ort. Kommen wir nochmals zur aktuellen Situation im Iran. Traditionelle religiöse Führer forderten die Muslime auf, geduldig auf die Wiederkehr des Mahdi zu warten. Warten. Doch Khomeini, sein Sohn, diese Familie, seine Anhänger riefen die schiitischen Muslime dazu auf, aktiv den Weg für die weltweite islamische Herrschaft des Mahdi zu ebnen. Entschuldigung, ich muss das noch einmal lesen. Khomeini und seine Anhänger riefen die schiitischen Muslime dazu auf, aktiv den Weg für die weltweite islamische Herrschaft des Mahdi zu ebnen. Khomeini gehörte zur Strömung der Schiiten und er hat versucht, die göttliche Gerechtigkeit auf Erden aufzurichten, bevor der Mahdi kommt. Und darum wurde zum Beispiel die Scharia wieder eingeführt. Khomeinis Vater hatte einmal gesagt, ich bin gekommen, um Gerechtigkeit walten zu lassen. All die Erniedrigten, Geknechteten, Ausgebeuteten werden endgültig frei sein. Khomeini, hat Jesus nicht ähnliche Worte gesagt? Aber Khomeini ist gestorben und unser Jesus lebt. Amen. Und aktuell erkennen viele Menschen im Iran, dass die Islamische Republik keine Erlösung bringt. Darum ist es so wichtig für Iran zu beten. Sie wenden sich von Islam ab. Und Sascha, als er da war, er hat dieses Buch gebracht, die Geschichte eines Dschihadisten aus dem Iran, der von Gnade überwältigt wurde, Bruder Abdul. Und sie wenden sich Christus zu. Hier möchte ich nochmals zurück auf das Buch Esther kommen. Ich lese nochmals die Verse 16 und 17. Kapitel 8. Für die Juden aber war Licht und Freude, Frohlocken und Ehre gekommen. Und in allen Provinzen und in allen Städten, wo das Wort und Gebot des Königs gelangte, da war Freude und Frohlocken unter den Juden, Gastmahl und Festtag, sodass viele von der Bevölkerung des Landes Juden wurden. Denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Das Heil kommt von den Juden. Und viele treten zum Judentum über. Gott ist souverän. Er ist der Autor der Heilsgeschichte vom Alten bis zum Neuen Testament. Ich komme langsam zum Schluss dieser Predigt, aber erinnert ihr euch noch an dieses Bild? Letzter Sonntag, es ist Mordechai, als er geehrt wurde. So, er hat ein königliches Gewand, er trägt einen königlichen Kopfschmuck und er sitzt auf einem königlichen Pferde. Sein Feind Haman ruft, und er ist sein Feind, das muss ich noch einmal betonen, so macht man es mit dem Mann, den der König gern ehren möchte. Er muss das als Feind proklamieren. Und Mordechai wurde schlussendlich vom König vor dem ganzen Volk geehrt. Diese Geschichte, als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich an den Jakobusbrief gedacht. Dieser Brief haben wir während der Sommerzeit letztes Jahr zusammen angeschaut. Und im ersten Kapitel, Vers 12, haben wir gelesen, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Esther, Mordechai und ihr Volk wurden mit dem Tod bedroht. Wie haben sie reagiert? Ganz genau. Zuflucht im Gebet und Fasten. Und Gottes Arm hat sich bewegt. Und er hat die ganze Situation komplett zu seiner Ehre gewendet. Die ganze Situation. Amen. Genau gleich mit unserem Leben. Gott kann jede Situation, deine Situation zu seiner Ehre verändern. Komplett neu. Es braucht einen Schritt von uns. Ein Ja dazu. Aber er kann das machen. Und mit diesen Worten möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Und wenn du eine Ermutigung brauchst, vielleicht in deiner aktuellen Situation, kannst du vielleicht aufstehen, weil du diese Ermutigung brauchst. Oder wenn du an jemanden denkst, diese Person braucht auch eine Begegnung mit Jesus, sie ist so in einem schwierigen Situation, in einem schwierigen Kontext. Glaub und danke Jesus für die Geschichte von Esther. Danke auch für deine Hand über deinem Volk Israel. Danke für deine Pläne. Und wir haben die erste Kapitel gelesen. Es hat viel Leid und Schmerzen gehabt. Und plötzlich erscheint das Licht. Und Jesus, du bist das Licht. Auf unsere Lebenssituationen, auf unsere Herausforderungen, du bist das Licht. Schenk uns deine Kräfte. Erfülle uns mit deinem Glauben, Jesus. Du kannst noch heute Wunder tun und dir die Ehre zu geben. Danke für das Wirken von dir in uns. Und wir möchten auch heute Morgen an Israel denken. Das Heil kommt von den Juden. Und wir beten für dieses Volk, dass sie dir als Erlöser und Retter annehmen. Wir beten für Iran. Du kannst ihnen Träume und Offenbarungen schenken. Und wir freuen uns, weil wir wissen, in der Ewigkeit werden wir sie begegnen. an deinem Tisch, in deiner Gegenwart. Amen.